Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Internetgemeinde. Wir sitzen hier zusammen, die Conny und Pastor Peter, das bin ich. Und wir haben heute ein ganz wichtiges Thema, was wir mit euch besprechen möchten. Einmal haben wir ja einen fürchterlichen Wintereinbruch gehabt die letzte Woche. Ich weiß nicht, ob ihr auch in diesen Schneeschauern unterwegs wart. Das war ja teilweise Blizzards, wo der Schnee waagrecht durch die Luft flog. Ich bin mit dem Auto unterwegs gewesen und bin dann plötzlich aus dieser Wolke wieder raus und dann war strahlender Sonnenschein. Eine sehr merkwürdige Woche, würde ich sagen. Aber ich denke, der Frühling setzt sich durch und in dieser Woche wird es nochmal ein bisschen kalt werden, aber dann haben wir endlich das wohl geschafft. Mal gibt es ja noch die Eisheiligen, gell? Die kommen ja auch noch. Okay, wir haben die nachösterliche Zeit und die ist natürlich auch in der Bibel ganz wichtig beschrieben. In den Evangelien ist diese Zeit auch einmal, wie wir letztens schon angedeutet hatten, wie die einzelnen Menschen, die eng mit Jesus in den 3 Jahren, wo er gearbeitet hat, seinen Auftrag erfüllt hat, verbunden waren oder zusammen waren, sind beschrieben, wie sie sich verhalten. Und heute haben wir ein neues Kapitel, über das sehr viel schon gesprochen und geschrieben ist. Und über dieses Thema habe ich auch schon einige Male gepredigt. Aber wir wollen es heute mal wieder ganz neu beleuchten und ganz neu darauf eingehen. Es ist das Thema, wo Jesus, lies mal die Überschrift, Conny.
Der auferstandene Jesus begegnet den Jüngern am See Tiberias.
Ja, das See Tiberias haben die Griechen gerne gesagt. Ja? Und das ist im Kapitel 21, Johannesevangelium, die Verse 1 bis 14. Wenn wir den Johannes 20 uns anschauen, ist das eigentlich schon der Abschluss von dem Evangelium. Johannes hat eigentlich da mit diesem Kapitel 20 schon das Evangelium beendet. Und jetzt muss man sich doch fragen, warum ist der 21 noch dazugekommen? Und das ist für mich ein Punkt für die Wichtigkeit dieser Texte, die wir dort lesen sollen. Denn wer ist denn der Verfasser? Johannes hat es aufgeschrieben, aber er hat es doch beauftragt aufgeschrieben, wie alle Bibelkapitel oder Bücher in der Bibel, 66 sind es, durch Gott, der ihn dazu vielleicht sogar gedrängt hat und hat gesagt, Johannes, das muss noch dazu geschrieben werden. Ob es Johannes war oder seine Schüler, da kann man lange drüber lesen und viel drüber sagen, aber darauf wollen wir uns nicht einlassen. Für mich ist klar, Gott hat es Johannes diktiert und Johannes hat es aufgeschrieben, weil Johannes ja selbst auch dabei war. Konnte er diese Verse, Johannes 21, 1 bis 14, wirklich aufschreiben. Wenn wir heute, lesen wir nicht die ganzen Verse, das würde zu lang dauern. Wir gehen einzeln auf die Verse ein und die Conny liest uns immer den entsprechenden Vers, über den wir dann anschließend sprechen werden. Fangen wir doch einfach mal mit 21, Vers 1, erster Teil an.
Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern ein weiteres Mal am See von Tiberias.
Also See Genezareth und in der Nähe ist Tiberia, eine Siedlung, die vom Kaiser Tiberias gegründet wurde, schon vor.
Danach. Vor. Nach benannt wurde, nach Tiberias.
Ja, er hat sie auch gegründet und die ist danach benannt worden und sie wurde vor Jesus schon, vor seiner Geburt wurde sie schon aufgebaut. Wir haben, ganz genau können wir sagen, zwischen 17 und 22 nach Christus wurde sie von dem römischen Kaiser Tiberius, nach ihm wurde sie benannt. Lass mich nicht durcheinander bringen. Aber okay, haben wir schon.
Entschuldigung.
Macht nichts. Und Wenn wir hier lesen, dass Jesus offenbarte sich, dann ist das etwas, das es völlig in der Hand lag, Jesus den Zeitplan zu übertragen. Er war es, der sich zeigen wollte, und er hat die Punkte und die Orte und die Zeit auch festgelegt, wo er sich den Menschen zeigen wollte. Und das war wichtig, dass sie eben auch gesehen hatte, dass er nicht mehr bei den Toten, unter den Toten ist, sondern dass er lebendig ist und umhergegangen ist. Wir haben natürlich den Blick auch schon bitte auf seine Himmelfahrt von Karfreitag, 50 Tage später. Aber da wollen wir jetzt noch gar nicht hin. Wir wollen erstmal ihn betrachten, wie er auf der Welt gewandelt ist und wie er sich gezeigt hat. Bisher eigentlich hauptsächlich in Jerusalem, und hier geht er an den Ort zurück, wo er eigentlich schon die Jünger auch getroffen hatte, wo die Jünger zu Hause waren, Petrus und seine Geschwister und die Brüder und alle zusammen, die er damals sozusagen berufen hat, ihm zu folgen. Es wird hier betont, dass es vor den Jüngern geschah und dass die Jünger sozusagen seine Auferstehungszeugen sein sollten. Und das Wunder der Begegnung mit dem Auferstandenen wird für sie zur Berufung. Und wir lesen es ja auch später, wenn wir jetzt ans Ende schauen, wie Petrus auch gefragt wird, dass er er hat eigentlich gar nicht die Entscheidung, er muss ja sagen, weide meine Lämmer, aber wundert sich natürlich, dass Jesus das an ihn heranträgt, zumal er ja ihn, ja, verleugnet hat. Aber da sieht man auch, komme ich später noch dazu, was das für Folgen haben kann. Der zweite Teil des Verses 1 lautet:
Er offenbarte sich aber so.
So, ja, so.
Doppelpunkt.
Ja, Doppelpunkt. Das so ist ein ganz spezieller Moment, der hier beschrieben wird, und das ist Jesus oder das ist Gott wichtig, dass der Johannes das eben aufschreibt. Und jetzt lesen wir die Verse 2 bis 3 aus dem Kapitel 21.
Es waren zusammen Simon Petrus und Thomas, der Didymus genannt wird, das heißt Zwilling, und Nathanael von Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern. Sagt Simon Petrus zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sagen zu ihm: Auch wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot. Aber in jener Nacht fingen sie nichts.
Wie wir feststellen, hat Johannes eine ganz präzise Aufstellung der Teilnehmer gegeben und alle benannt. Und nicht ganz zufällig, sage ich mal, ist Simon Petrus wieder an der Spitze. Und er war ja schon immer derjenige, der vorgeprescht ist, und er scheint also immer noch der führende Jünger zu sein. Und wie ich vorhin schon andeutete, dass trotz der Verleumdung er in der Gemeinde geblieben ist und die führende Position behielt, das ist auch der Hinweis darauf, dass manchmal auch für unser heutiges Leben, wenn wir vor den Augen des Herrn vielleicht versagen, dass er uns immer noch eine neue Chance gibt, dass er immer noch sagt: Ich habe keinen Plan B, ich brauche für dich den Plan A. Und da habe ich dich hingestellt und da möchte ich dich weiter sehen. Auch wenn wir dann manchmal sagen: Herr, ich kann das nicht, ich mache das nicht, ich habe das noch nie gemacht. Diese Aussagen kenne ich immer von Leuten, die man wirklich anspricht. Das ist genau das, was ich vor Jahren auch mal gesagt habe. Und wenn ich damals gewusst hätte, wo ich heute bin, dann hätte ich damals auch nicht so recht glauben wollen. Aber Jesus hat mich Stück für Stück weiter bewegt, den Weg zu gehen, den er ja für mich vorsieht. Zu den Jüngern möchte ich, die Aufstellung ist so präzise, da möchte ich eigentlich gar nichts dazu sagen. Bemerkenswert ist, dass die Namen sich teilweise verändert haben, aber das ist auch etwas, was wir ja in Bayern kennen. Ich habe Brüder, Zwillingsbrüder, und kennengelernt in Oberaudorf. Da heißt der eine Meier und der andere Müller. Lass mir mal neue Namen einfallen, um die Leute nicht zu benennen. Und dann habe ich gesagt: Das ist doch dein Zwillingsbruder. Warum heißt er denn nicht Meier? Und dann sagt er, ja, der ist auf einem anderen Hof aufgewachsen und das war der Müllerhof, deshalb heißt er Müller. Und da muss man sich auch fragen, da haben die auch die Namen geändert nach dem Hof, auf dem sie gearbeitet oder gelebt haben. Und deshalb ist es hier auch so, dass die Namen teilweise anders sind, aber es sind die Jünger, die aus der Zwölfergruppe, also die ursprünglichen Jünger, die um Jesus waren. Und wenn wir jetzt auf die nächsten Verse, die wir schon gelesen haben, hindeuten, dann müssen wir ja feststellen, dass diese Schar, die jetzt dort zusammen ist, noch den Heiligen Geist nicht hatte. Sie haben ja nur eine kleine Kostprobe im Oberstübchen bekommen, wo Jesus gesagt hatte, und das zeige ich euch schon mal, aber das wird dann Pfingsten geschehen. Das wussten sie ja alles nicht, was da. Wir wissen es heute, aber da kommen wir ja auch erst später hin zu dieser Betrachtung. Und wenn wir jetzt lesen, Jesus sagte zu ihnen, Petrus sagt zu ihnen, ich gehe fischen, dann kann man natürlich die Worte so verstehen, dass der jetzt alles hinschmeißt und sagt, lass mich doch in Ruhe, ich habe die Nase voll, ich gehe jetzt wieder meinem alten Beruf nach und mache das, was ich schon immer gemacht habe. Und so, glaube ich, ist es nicht zu verstehen. Den Glauben und die Hoffnung, die hat er nicht hinter sich gelassen. Er hat vielmehr die Zeit genutzt, die er ja wusste, dass sie passiert. Denn Jesus hat ja zu ihm gesagt, pass auf, da wird noch was geschehen, wartet auf mich. Und sagt, wartet da auf mich, wo wir uns immer versammelt haben. Und da war ja die Spannung auch da für sie. Ja, was wird denn da passieren? Gell? Wir wissen es heute. Und deshalb hat er die Zeit halt genützt und ausgenutzt, um zu fischen, um fischen zu gehen. Er hat also einen Beitrag für die Ernährung seiner Familie und auch vielleicht für die Jünger, die um ihn herum waren, gegeben. Und wenn wir den 2. Thessalonicher 3,10 nehmen oder den 1. Thessalonicher 4,11, da heißt es, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Das ist ein harter Ausspruch, wenn wir heute an unsere Arbeitslosen denken. Für die gilt das natürlich nicht. Die sind ja schwer getroffen, gerade in unserer Zeit, wo wir Kurzarbeit und Ausstellung haben. Da ist es ja unverschuldet geschehen. Aber wer jetzt als Herumtreiber auf Kosten anderer lebt, da hat die Bibel ganz klare Worte. Und der Beruf ist etwas Heiliges und den soll man ja auch ausüben. Denken wir an Paulus. Was war der? Der hat ja auch gearbeitet, wo er hinkam. Was war der, Conny? Nein, ja ursprünglich, aber er war Zeltemacher. Der hat Zelte genäht. Und überall, wo er hinkam, hat er gearbeitet und damit sein Brot verdient. Und die anderen sagen, ja, auch wir kommen mit. Die wollten also alle mit und wollten alle dabei sein. Und das war die ganze Jüngerschaft, die bisher dort sich versammelt hatte. Und sie sind dann eben rausgefahren aufs Wasser und dann kommt etwas Ernüchterndes, was dann passiert ist, aber in jener Nacht fingen sie nichts. Und das machen die Fischer bis auf den heutigen Tag noch. Nachts wird gefischt am See Genezareth. Und wenn wir dann hier die Worte von Johannes 15, Vers 5 sehen, Jesus war ja noch nicht da. Und wenn wir nochmal 15, 5 im Johannesevangelium heißt es, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das heißt, sie haben einfach auf eigene Rechnung gearbeitet und haben dann gesagt, okay, wird schon klappen. In Vers 4 lesen wir jetzt weiter.
Als es aber schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten freilich nicht, dass es Jesus war.
Also der Morgen dämmerte und das Boot kam ans Ufer. Und wir haben eine ähnliche Situation, die wir schon mal hatten. Die Jünger haben die seitdem nichts dazugelernt, konnten sie nicht sehen, dass es Jesus war und konnten sie ihn ja nicht erkennen, dass er es war. Und da müssen wir uns vielleicht auch sehen, dass sie einfach ganz nüchtern die neue Situation gesehen haben. Sie waren in den Alltag zurückgekehrt und auf der anderen Seite war das Boot ja auch noch ein Stück vom Land entfernt und es war dämmerig. Also vielleicht ist das auch eine Erklärung dafür, dass sie ihn noch gar nicht erkennen konnten. Aber Jesus stand am Ufer. Das hat, wenn wir diese geschichtliche Betrachtung sehen, auch eine symbolische Bedeutung. Und wenn wir auch selbst manchmal unterwegs sind und eine furchtbare Nacht erlebt haben, die ohne Frucht war, und wir morgens dastehen und sagen, oh, was haben wir da wieder erlebt, was haben wir geträumt, womit haben wir uns beschäftigt oder auch die Sorgen und Nöte des Alltags waren vor unseren Augen. Und wenn wir dann morgens aufwachen, könnt ihr euch vorstellen, wenn Jesus steht und sagt, okay, ich führe dich durch den Tag, ich bin bei dir. Warten wir auch auf Jesus, wenn wir eben draußen unterwegs sind und manchmal nichts fangen, dass unsere Netze auch leer sind im übertragenen Sinne. Und da müssen wir auch immer wieder sehen, wie wir auch mit unserem alltäglichen Leben beschäftigt sind. Wir müssen doch immer sehen, dass es auf Jesus ankommt und ihn immer wieder einladen in unser Alltagsgeschehen, was ja letztlich auch von ihm beeinflusst werden sollte, wo wir unser Alltagsgeschehen tatsächlich erleben. Denn was wir tun, sollte ja basiert sein auf dem, was Jesus uns aufträgt.
Amen.
Ja, wir haben gesagt, wir lesen Stück für Stück weiter. Jetzt kommen die Verse 5 und 6.
Da sagt Jesus zu ihnen, Kinder, ihr habt wohl keinen Fisch? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sagte zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr hochziehen, wegen der Menge der Fische.
Ja, die vertrauliche Anrede, Kinder, ist eigentlich damals auch wie heute manchmal so, dass ein höhergestellter Menschen so anredet. Aber die Jünger wussten eigentlich, dass es die Bezeichnung für sie waren. Die sollten das schon erkennen. Und wenn jetzt die Frage kommt, ihr habt wohl keine Fische gefangen, ist es eigentlich ganz deutlich, dass Jesus es wusste, ohne dass er es gesehen hat. Und die Antwort darauf, die Jesus eigentlich schon erwartete, die konnte eigentlich nur Nein sein, denn das war von ihm ja schon vorhergesehen. Auch diese kleine Szene, wenn man den symbolischen Sinn aus dem Licht des Evangeliums zieht, dann kommen wir wieder zu Johannes 15, Vers 5, wo es heißt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und die Jünger, die sind ohne ihn unversorgt und können auch dann ihren Missionsauftrag nicht erfüllen. Sie sind keine Menschenfischer. Und von sich aus haben die Jünger ihm auch nichts zu bieten. Sie haben nichts, was sie Jesus anbieten können. Und dann kommt der Ausspruch, der auch wiederum ganz, ganz wichtig ist und den man genau betrachten muss. Aber er sagte zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus. Dann werdet ihr finden. Da haben wir erstmal eine Stelle, an die sich, glaube ich, die Jünger doch deutlich erinnern konnten. Die steht in Lukas 5, Vers 4. Conny liest uns den Text auch dazu nochmal vor.
Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen, aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das taten sie dann auch und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen.
Merkt ihr was? Das hört sich fast so an wie in Johannes 21. Das ist die parallele Stelle, die ja schon passiert ist. Das kannten die Jünger. Sie haben das ja erlebt und sie sollten A ins tiefe Wasser fahren und sie sollten auf der rechten Seite auswerfen. Das sind auch Dinge, wo die Fischer sagen können, hey, hör mal, wir sind doch nicht blöd, wir haben das Fischen, das ist unser Handwerk, wir verstehen das und jetzt kommst du daher und erzählst uns irgendwas. Und was machen sie? Sie fahren los. Sie machen das und kriegen reiche Ernte. Sie fangen auch dort viele Fische. Und die rechte Seite, das ist auch die rechte, das ist ein Bild von Gottes Hand, von Gottes Macht. Und die rechte Seite, das ist die Seite der Gnade und des Segens und der Verheißung. Und wenn wir jetzt gehen wir wieder zurück zu Johannes. Das war ja die Parallele, die damals schon stattgefunden hat. Und warum müssen solche Wunder erst geschehen, dass wir auch daran erinnert werden, dass es nochmal passiert? Ich kann einfach da nicht anders. Das ist das, was wir heute ja auch ins Boot ziehen wollen. Wenn wir Jesus dabei haben und er uns sagt, mach das, dann kann das noch so unmöglich für uns sein. Wenn er das sagt und wir es machen, hat es Erfolg.
Amen.
Amen. Genau. Mehr kann man dazu nicht sagen. Und insofern, wenn wir jetzt wieder zu unserer Bibelstelle zurückgehen, 7 erfahrene Männer, alle Berufsfischer, gehorchen diesem Unbekannten, der muss ja, sie haben ihn ja nicht erkannt, das steht ja auch noch, das ist ja auch noch das. Sie haben ja diesen Mann gar nicht erkannt und gar nicht gesehen, dass es Jesus war. Und sie haben ihm trotzdem gefolgt, sind ihm gefolgt in der Anweisung. Und dann kommt erst was, sie konnten das Netz nicht mehr hochziehen wegen der Menge der Fische. Normalerweise wird das Netz ins Boot gehievt und der Inhalt wird dann ins Boot geschüttet. Und jetzt mussten die Fische außen am Boot gezogen werden und mussten so an Land gebracht werden. Ja, das göttliche Wunder, das ist also in Lukas 5 und Johannes 21 alles vor der Himmelfahrt gewesen. Das hat Jesus gezeigt, bevor er aufgefahren ist in den Himmel. Und das war ganz wichtig, dass diese Wunder sich bei den Menschen damals manifestierten, festigen sollten, dass sie begriffen haben, was Jesus machen kann, wozu er fähig ist. Und wo wir, auch wenn wir mit Jesus zusammen sind, auch selbst partizipieren und es umsetzen können in unser heutiges Leben. Amen, Amen, Amen. Sei es, was es ist in eurem Leben, holt Jesus ins Boot. Und dann die Wiederholung. Das ist doch im Glauben gewissermaßen immer möglich. Und diese unendliche Macht, die Jesus hier zeigt, kann doch nur wirklich uns zeigen, dass wir ein Leben voller Genüge haben. Und wenn ich das lese, wenn ich diese Passage aus dem Johannes 10, Vers 10, steht sie, dann kann ich nur am Psalm 23 denken, dass Jesus auch dort, dass David das erkannt hat, dass die göttliche Versorgung auch dort festgeschrieben ist. Der Becher wird bis zum Überfließen gefüllt und frisches Gras und frisches Wasser, Weide, das ist alles unsere Versorgung, das ist die, wie ich oben vorher schon sagte, das ist die rechte Seite, das ist die Gnade und der Segen, der aus der Verheißung kommt, die Gott auch für unser Leben hat.
Amen.
Haltet daran fest, lasst sie nicht, schüttet sie nicht aus, macht nicht euer eigenes Ding, dann bleiben die Netze leer. Holt Jesus ins Boot, nochmal gesagt, und es wird euch gelingen. Amen. Amen. Weiter lesen wir in den Versen 7 und 8, was dann passiert.
Da sagt der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, es ist der Herr, gürtete er sich das Obergewand um, er war nämlich nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht weit vom Land entfernt, sondern nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her.
Ja. Interessant ist, der Jünger, den Jesus lieb hatte, das zeigt eine Bescheidenheit des Verfassers. Damit ist natürlich Johannes gemeint, aber er stellt sich nie in den Vordergrund. Aber er weiß auch, was er zu tun hat. Und er ist zum Beispiel der Erste gewesen, der im Grab erschienen ist und hat Jesus nicht mehr vorgefunden. Und jetzt ist er auch der Erste, der Jesus erkennt und sagt, das ist doch der Herr. Und das sagt er zu Petrus. Es ist der Herr. Und wenn er sagt, der Herr, ist es ein Zeichen für Hoheit, für Macht, aber auch für Liebe, die wir zusammenfassend hier für die Betrachtung des Auferstandenen, nämlich für Jesus, finden können. Am leeren Grab kam Petrus erst als Zweiter an, lesen wir in Johannes 20. Jetzt will er der Erste beim Herrn sein. Er gürtete das Obergewand an und warf sich in den See. Es heißt im Text, dass er nackt war. Das ging eigentlich gar nicht und das muss man auch richtig verstehen. Er hat sicher noch ein Lendentuch umgehabt, aber beim Fischen war man ja auch im Wasser. Man musste das Netz aus dem Boot steigend an Land ziehen. Also man war nicht mit dem Obergewand, das wäre ja nass geworden, das war ja Tuch. War er nicht bekleidet, das hat er abgelegt. Und jetzt sehen wir, dass er jetzt das Obergewand anlegt und ins Wasser springt. Da kann man sich so sagen, was denn nun? Jetzt macht er es ja doch. Ja, er macht es doch, um letztlich eine Ehrerbietung auch dem dort stehenden Mann, den er jetzt erkennt, zu zeigen. Er weiß, dass es damals, dass das schon der Herr war und dass die göttliche Würde es erforderte, dass er mit dem Obergewand auch zu ihm kommt. Und er springt mit dem Obergewand in den See. Er warf sich in den See, heißt es. Und wiederum, wir müssen die Präzision, die Johannes hier vorlegt, indem er den Ort beschreibt, die Teilnehmer beschreibt, und wir kommen ja nachher noch zu einer ganz wichtigen Zahl. Hier sagt er, dass die 200 Ellen von Land waren, das sind ungefähr 92 Meter. Eine ganz klare Aussage, die das Evangelium uns gibt. Und Jesus hatte doch Fische verlangt, gell? Jetzt hatten sie Fische. Und jetzt passiert noch etwas ganz Interessantes, und das sind jetzt die Verse 9 bis 14.
Als sie nun an Land gingen, sehen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch, so wie Brot. Jesus sagt zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz dennoch nicht. Jesus sagt zu ihnen, kommt, esst. Aber keiner von den Jüngern wagte es, ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, es ist der Herr. Jesus kommt und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Das ist schon das dritte Mal, dass sich Jesus nach seiner Auferstehung von den Toten den Jüngern offenbarte.
Ja. Der Weg von den Jüngern im Boot führt direkt zu Jesus. Und er verlangt Fisch, aber er braucht ihn nicht. Denn es ist ja schon ein Kohlenfeuer da und Brot und Fisch, die Zahl ist nicht genannt, Brot und Fisch sind schon da drauf. Und wer hat denn das Kohlenfeuer entfacht? Wer hat den Fisch draufgelegt? Wer hat das Brot bereitgestellt? Da war doch niemand sonst in der Nähe. Also muss es doch Jesus gewesen sein. Und das ist doch jetzt ganz klar, wenn Jesus schon die Nahrung hatte, war er nicht auf den Fischzug der Jünger angewiesen. Das Wunder des Fischzugs ist nicht um Jesu willen geschehen, ja klar, sondern um der Jünger willen, dass sie gesehen haben, dass sie diese Fülle auf seine Anweisung hin eingefahren haben. Und daraus erkennen wir, der Herr braucht uns nicht. Wir brauchen ihn. Aber dann braucht er uns wieder, dass wir mit ihm das ausführen, was wir tun sollen. Da sind wir dann wieder mit ihm im Boot. Wenn er sagt, jetzt, heißt es ja, dann ist es nach der Verheißung und dem Gehorsam wichtig. Und habt ihr Fische genug? Ohne Verheißung und ohne Gehorsam hätten sie nichts gefangen. Ohne Gehorsam keine Fische, ohne Verheißung und Gehorsam keine Fische. Aber sie haben sich daran gehalten, sie sind losgefahren, haben etwas getan, was gegen ihre angelernte Fähigkeit des Fischens ist, und haben etwas gefangen, und jetzt wird gezählt. Gewaltig. 153. Wiederum, Johannes nennt eine exakte Zahl. Und warum hat das eine Bedeutung? Warum hat das genannt, wenn es keine Bedeutung gehabt hat? Und schauen wir erstens mal auf die Buchhaltung, sage ich mal. Als Buchhalter würde man sagen, 153 Fische, zack, aufs Konto, verbucht, eingegangen. Das wäre also die nackte Zahl. Aber gehen wir doch mal auf die symbolische Bedeutung. Und da kann man auch viel lesen, da kann man eine Menge lesen, da ist in allen Kommentaren darüber spekuliert worden. Und da möchte ich mich nicht so sehr beteiligen, aber zwei Sachen möchte ich doch nennen. Die Fachleute der damaligen Zeit hatten insgesamt 153 Fischarten erkannt. Sie wussten, dass es 153 verschiedene Fischsorten gibt. Und wenn wir jetzt auf das schauen, was Jesus eigentlich damit bezweckte, dass wir Menschenfischer, dass wir auch Empfang machen sollen, nicht in Ernährung und jetzt Versorgung denken, sondern dass wir ja auch losgehen sollen. Unser Missionsbefehl aus Matthäus 28 heißt ja, geht und verkündet und macht sie zu Jüngern. Das ist jetzt hier genau die Sache. Damit will Jesus ihnen zeigen, wie viele Arten von Menschen es gibt, die auch errettet werden. Und dann kann man natürlich noch sagen, ja gut, 3 mal 50 sind 150, woher kommen jetzt die 3? Das ist die Symbolhaftigkeit für die Dreieinigkeit: Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Wie gesagt, ich will mich an den umfangreichen Kommentarmeinungen nicht anschließen. Für mich ist es wirklich so, dass sie die Fischzahl hatten, die eben einfach für sie Bedeutung hatte, dass sie auch später große Erfolge haben. Und wenn wir in die Apostelgeschichte schauen, es kamen täglich Tausende hinzu, 3000 hinzu ist da sogar genannt, da wird auch von klaren Zahlen gesprochen. Wenn wir jetzt auf eine Bibelstelle im Alten Testament schauen, dann fällt uns etwas auf und wir werden das lesen. Hesekiel 47 ab Vers 9.
Da geht es um den wunderbaren Strom, der aus dem Tempel kommt.
Ja.
Und das Wasser. Da heißt es, ich fange bei 8 an, und wenn es ins Meer fließt, soll dessen Wasser gesund werden. Vers 9. Und alles, was darin lebt und webt, wohin der Strom kommt, das soll leben. Und es soll sehr viele Fische dort geben. Wenn dieses Wasser dorthin kommt, und alles soll gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Und es werden an ihm die Fischer stehen. Von Engedi bis nach Eglayam wird man die Fischgarne aufspannen, denn es wird dort sehr viele Fische von aller Art geben, wie im großen Meer.
Ja, das ist schon ein Blick prophetisch auf die Endzeit. Fischfang, Menschenfang, Zeichen der Endzeit, dass Menschen zu Jesus finden. Wie sollen sie denn finden, wenn sie das Wort nicht hören? Also müssen wir das Wort bringen, wir müssen predigen, die Menschen müssen es hören und müssen dann sagen, ja, ich will dazugehören, ich will auch jünger werden. Einmal ja sagen und dann werden sie von uns dazu ausgebildet. Wir können es zurzeit nicht machen, aber wir haben Jüngerschaftskurse schon viele Jahre auch immer wieder gehalten und wir werden, wenn wir wieder präsent in der Gemeinde sein können, Jüngerschaftskurse anbieten. Und das Zweite ist, dass Jesus, der endzeitliche Erlöser, die ungewöhnliche Fülle ihnen zeigen will, die ja auch dann tatsächlich geschehen wird. Und wenn wir Orte nehmen wie Pensacola oder jetzt vor noch gar nicht langer Zeit in Florida, wo Menschen oder Sousa Street, wo wirklich große Erweckungswellen unterwegs waren, das ist die Prophetie, auch die für Europa schon lange besteht und Gottes Zeitpunkt, den legt er natürlich immer selbst fest. Aber hier wird auch die Menschheit erkennen, dass sie ohne Jesus nicht leben kann und dass wir ihn brauchen und dass sie ihn annehmen werden. Und der Fischfang, das ist das Dritte, ist das Bild für die Mission, dass wir Menschen zu Jesus führen. Schafe und Fische, ja, muss man auch, haben wir jetzt auch schon darüber gesprochen. Durch das Erleben dieses Fischfangs macht Jesus eigentlich den Jüngern klar, dass er der Schöpfer und Gottes Sohn ist. Und er bringt die Fülle und er macht doch eigentlich klar, dass damals schon die Endzeit begonnen hat. Und die Zeichen der Endzeit, wenn wir sie lesen, die sind deutlich vorangeschritten. Und wenn er damals das schon gesagt hat, was können wir denn heute sagen? Und trotzdem wissen wir den Zeitpunkt nicht. Und es muss sich erfüllen, dass sie eben zu Menschenfischern werden und dass sie Missionare werden sollen und reiche Ernte einbringen. Die Zahl 3 ist auf Gott, den dreieinigen Gott, in der ja die ganze Heilsgeschichte regiert und der das Ziel dieser Heilsgeschichte auch kennt. Und damit lasse ich die Betrachtung auf die 153 Fische so erstmal stehen. Das Netz zerriss nicht, obwohl es so viele waren. Ist auch ein Wunder. Wenn wir in die Mission schauen, wenn wir schauen, wie die Menschen dann zu Jesus finden, werden sie in der Gemeinde aufgefangen und da werden sie betreut und versorgt. Und auch da sind sie nicht alleine gelassen. Ein Christ, der sich zu Jesus bekennt, der braucht Nahrung. Paulus sagt erst, sie können noch festes Fleisch nicht, Steak noch nicht vertragen, sie müssen erst noch Milch bekommen. Das heißt, kleine verdauliche Portionen des Evangeliums, dass sie überhaupt wissen, wohin es geht, sind wir doch auch alle so angefangen, oder?
Ja.
Und jetzt kommt etwas, wo keiner der Jünger überhaupt gewagt hat, zu fragen, bist du der Herr? Und sie wussten es natürlich, aber vor der Kreuzigung war es doch auch so. Sie haben ihn gesehen und haben nicht gewusst, was jetzt eigentlich passieren soll, obwohl sie ja, naja, sie kannten ja das Wunder der Auferstehung noch nicht, aber sie haben dann auch die Scheu gehabt, das zum Ausdruck zu bringen und ihn zu fragen, sag mal, bist du wirklich der Herr? Das wäre in dem Moment sicherlich unpassend und auch peinlich gewesen. Aber im Inneren haben sie gewusst, es ist der Herr. Wissen wir das heute auch? Wissen wir, wenn wir etwas hören, dass es von Gott kommt? Wissen wir das? Wir sollten es wissen. Und wenn ihr dann es im Wort prüft, wenn wir von Gott hören oder durch einen Propheten hören, der ja auch von Gott geschickt wird, dann sollen wir es prüfen und sehen, dass es im Wort steht, dass es dort bestätigt ist. Und dann haben wir die Gewissheit und dann können wir tatsächlich das auch in Angriff nehmen für uns. Danach leben und dort weitermachen, Schritt für Schritt vorangehen. In Vers 13 ist noch etwas Bemerkenswertes. Jesus spricht dort in der Gegenwartsform, grammatisch gesehen jetzt. Er sagt, kommt, er nimmt und er gibt. Und wenn wir das sehen, Jesus kommt und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch, dann haben wir doch auch das genau, was er schon vorher einige Male gemacht hat. Wir haben die Speisung der 4000 Männer und einmal die Speisung der 5000 Männer. Und wenn wir diesen Bezug hier sehen, dann wird das noch einmal bestätigt. Und da hat er auch, er nahm die Brote, er teilte sie aus und ebenso die Fische. Da ist genau das ausgedrückt, was er auch hier sagt. Und zugleich haben wir den Bezug zum Abendmahl, das ja dieselben Einsetzungsworte auch verwendet. Zum Schluss habe ich noch einige Punkte, die ganz wichtig sind. Jesus knüpft an sein Wirken vor der Kreuzigung an. Der auferstandene Jesus ist kein anderer als der, der jetzt auf der Erde den Erschienenen sich zeigt. Er sieht vielleicht anders aus. Es ist ja der Auferstandene. Und das ist auch etwas, wo wir uns fragen müssen, wie sehe ich eigentlich als Auferstandener aus? Denn wir haben dadurch, dass wir Jesus angenommen haben, die Zusage, ewiges Leben zu haben. Also haben wir auch einen Körper, in dem wir auferstehen. Wie wird er aussehen? Fragezeichen. Das nächste, um Jesus zu verstehen, müssen wir wissen, was er vor der Auferstehung getan hat. Und deshalb sind die Evangelien so wichtig. Wir müssen wissen, was wir aus den Evangelien begreifen, um das heute zu verstehen, wenn wir heute von Jesus in dieser Zeit, die ja doch ganz anders ist und trotzdem vergleichbar ist, von Jesus hören und seinen Auftrag bekommen. Der nächste Punkt ist, Jesus hält mit den Jüngern das messianische Mahl. Und damit beginnt die Verheißung, die Jesus in Matthäus 26, Vers 29 gibt. Da hat er ja auch die Einsetzungsworte am Passafest hingegeben, dass er vor Karfreitag mit den Jüngern hält. Und er gibt auch die Einsetzungsworte, auf die will ich ja nicht hinarbeiten. Aber er sagt dann Folgendes, ich sage euch, Ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich von neuem davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Das heißt, auch wieder hier endzeitliche Gedanken, wenn wir im neuen Jerusalem mit Jesus zusammen wieder erscheinen werden. Damit ist der nächste Punkt, ist auch klar, dass das Reich in Anführungsstrichen Jesu angebrochen ist. Die messianische Zeit hat begonnen. Mit Karfreitag ist sie ja begonnen. Das ist die Gnadenzeit, das Gemeindezeitalter, der neue Bund. Das, all das will Jesus ihnen zeigen. Jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit, dass ihr loslegen könnt. Und der nächste Punkt ist, Jesus ist also der Messias, der Erlöser und der Gottessohn. Da kann ich nur sagen, Halleluja. Und das sollten sie erkennen. Unser Abendmahl können wir also als Fortsetzung der Speisung am See Tiberias oder am See Genezareth sehen. Es handelt sich um eine Speisung durch den Auferstandenen und nicht mit dem Auferstandenen. Wir werden auch durch Jesus dorthin geführt und haben dann das Mahl mit ihm, um das anzuerkennen und zu bestätigen. Jesus ist auferstanden. Jesus ist mitten unter uns. Und die Jünger sollten es erleben. Und es haben ja, wie in der Schrift steht, auch über 500 Leute ihn gesehen. Und es war ganz wichtig, dass hier die Auferstehungskraft deutlich wird, dass man sehen konnte, unser Herr ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Amen. Ich habe meine Bibel nicht dabei. Hast du den Text für die... da hinten, da kannst du nochmal schauen. Ich würde gerne jetzt mit euch das Glaubensbekenntnis sprechen. Ja. Wichtig ist, dass wir auch bekennen, was wir glauben. Und der dritte Teil, dass wir an den Heiligen Geist glauben. Das ist ja das, was uns jetzt in wenigen Tagen dann auch beschäftigen wird, wenn wir Pfingsten feiern werden, dann werden wir uns auch daran erinnern, was Jesus uns gegeben hat und wie gut wir dran sind, wenn wir durch den Heiligen Geist geführt werden. Deshalb, lass uns einen Augenblick sammeln und dann werden wir unser christliches Glaubensbekenntnis sprechen. Danke, Herr. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ich möchte jetzt etwas versuchen. Und dazu müsst ihr abschalten, alles um euch herum vergessen. Ich möchte euch jetzt von Ferne die Hände auflegen und euch mit dem Heiligen Geist erfüllen. Lasst den Heiligen Geist in euren Körper fließen. Es ist wie Wasser, das euch füllt, dass nichts anderes mehr da ist, dass alles, was im Körper sonst ist, herausgeschwemmt wird, alles, was unseren Alltag immer wieder beschäftigt, muss weichen, muss hinaus aus diesem Körper. Nur der Heilige Geist soll euch füllen. Und deshalb lege ich euch jetzt die Hände auf und fülle euch mit der Fülle des Heiligen Geistes. Der Herr ist da. Der Herr füllt euch bis zum Überfließen. Und ihr könnt trinken, ihr könnt vom Wasser des Heiligen Geistes, was auch wie der Heilige Geist auch beschrieben ist, Feuer, Wasser. Ihr könnt davon trinken. Trinkt jetzt und werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist. Dass ihr versteht, was Jesus für euch vorgesehen hat. Dass ihr losgeht, es erfüllt. Und dass ihr vom Heiligen Geist geführt auf seinem Weg gehen, der für euch bestimmt ist, individuell für euch. Wir alle zusammen in der Gemeinde, es gibt viele, viele, viele Charaktere, die zusammengeführt werden. Jeder hat seinen eigenen Charakter und alle zusammen sind eben das, was die Gemeinde auszeichnet. Danke, Herr. Danke, Jesus. Halleluja. Wir wünschen euch jetzt von hier eine gesegnete Woche. Denkt an diese Worte, denkt darüber nach. Wenn ihr Fragen habt, kommt in den Chatroom, wir haben ihn für unsere Gemeindemitglieder. Wir haben auch die Möglichkeit, dass ihr uns über das Internet anschreibt und dass wir mit euch reden, dass wir telefonieren können. Kommt mit Fragen, lasst uns weiterkommen, lasst uns aufsteigen, lasst uns Jesus immer mehr erkennen und immer ihm ähnlicher werden. Halleluja. Amen. Eine gesegnete Woche. Von uns aus Rosenheim.